Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Pablos große Reise. Das ist der Titel eines Buches, das die Geschichte eines 8-jährigen Jungen beschreibt, der bei einem tragischen Unfall im eigenen Zuhause sein Leben sehr plötzlich verloren hat. Miriam Winkler ist heute bei mir zu Gast. Sie ist nicht nur die Autorin dieses Buches, sie ist Pablos Mutter. Mit ihrem Buch möchte Miriam andere Menschen und auch insbesondere Eltern inspirieren, ihren eigenen Verlust und ihre eigene Trauer vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auch zu erleben. Mich hat ihre Geschichte so sehr berührt, dass ich unbedingt einmal etwas ausführlicher mit Miriam darüber reden wollte. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie meine Einladung angenommen hat. Hallo liebe Miriam, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Oliver, vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
Ja Miriam, wir haben uns vor etwa 6 Monaten kennengelernt in einem Online-Workshop, den ich geleitet habe zum Thema Grundlagen zur Vorbereitung auf außerkörperliche Erfahrungen. Und du hast mir damals in unserem Vorgespräch von deinem Sohn Pablo erzählt und von dem Unfall, der sich bei euch zu Hause zugetragen hat. Und diese Geschichte hat mich damals sehr berührt. Nicht nur, aber auch insbesondere, weil die Art und Weise, wie du deinen Verlust verarbeitet hast, doch nicht unbedingt ja der gesellschaftlichen Norm entspricht. Und ich fand es wahnsinnig inspirierend. Und aber damit unsere Hörer wissen, von wem wir reden, darf ich dich vielleicht bitten, ein bisschen was über Pablo zu erzählen und auch über den Tag, an dem dieser Unfall sich zugetragen hat.
Ja, also Pablo ist mein 8-jähriger Sohn oder damals 8-jähriger Sohn, der vor 3 Jahren jetzt genau plötzlich zu Hause. Ja, jetzt ist die Frage, inwieweit ich das schon erzählen soll, aber er hat, es war ein ganz, ganz normaler Nachmittag und es gab zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Vorzeichen, dass jetzt gleich unser Leben von jetzt auf nachher anders sein wird. Und er ist aus seinem Zimmerfenster gefallen beim Spielen mit seiner Cousine und ja, war dann sofort auch hirntot. Und in dem Moment, als Pablo gefallen war, und wir dann auf die Rettungssanitäter warteten, lag er in den Armen von mir und von meinem Mann. Und in dem Moment ist die Seele schon ausgetreten gewesen. Und das war so ein heiliger Moment. Das ist ein Riesengeschenk, dass wir das miterleben können. Ich kann es auch gar nicht in Worte fassen, was wir da erleben durften. Und das war ab dem Zeitpunkt alles schon sehr untypisch für alle Außenstehende, die ja auf uns eben auch geguckt haben, von den Sanitätern über das Klinikpersonal dann auch. Pablo kam dann ja auch nochmal in die Klinik. Es war kein typisches Auftreten eben für Eltern, die gerade ihren Sohn verloren haben oder verlieren, ja. Und wir wussten selber nicht, wie uns geschieht und was da gerade mit uns passiert. Wir haben das dann alles im Nachgang reflektiert und sind auf die Suche gegangen. Ja. Und Pablos größter Wunsch war, beziehungsweise ich habe intuitiv mich mit ihm unterhalten im Krankenhaus und mein Versprechen an ihm war, ich werde seine Lebensgeschichte aufschreiben. Was ich jetzt somit auch nach 3 Jahren getan habe. Und da wollte ich dann auch nochmal dir, liebe Oliver, danken, weil ich weiß gar nicht, ob du dir da darüber so bewusst bist. Du bist eine große Schlüsselperson, dass dieses Buch jetzt auch erhältlich ist.
Man sagt ja immer, es gibt keine Zufälle. Und ich denke, dass unsere Begegnung vielleicht genau den Zweck hatte, dass ich dich mit einer anderen Person, in diesem Fall Annika Scheller, verknüpfen durfte. Und durch diese Begegnung mit der Annika, die ja auch ebenfalls ein Kind sehr plötzlich verloren hat, ist es dann zu der Veröffentlichung deines Buches gekommen. Was mich natürlich ganz enorm für dich und auch für Pablo gefreut hat. Aber ich möchte noch einmal zurückgehen zu dem Tag, der euer Leben so sehr krass in neue Bahnen gelenkt hat. Durch Pablos Unfall und sein Ableben seid ihr natürlich plötzlich mit Herausforderungen und ja Fragen in Berührung gekommen, die euch wahrscheinlich vorher nie beschäftigt haben, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Unter anderem zum Beispiel die Frage der Organspende.
Nein, also alles, was das Leben nach dem Tod betrifft, hatten wir uns vorher nicht mit beschäftigt, auch mit dem Thema Organspende nicht. Ich weiß nicht, ob du das Thema ansprechen möchtest heute.
Ja, sehr gerne. Und es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass ich ausgerechnet in meinem letzten Podcast, den ich mit Beate Wagner, einer Trauerrednerin, aufgezeichnet habe, ebenfalls über das Thema in einem leicht anderen Kontext gesprochen habe. Aber was sind da für Gedankengänge? Was passiert, wenn ein Arzt plötzlich dasteht und fragt, möchten Sie die Organe Ihres Sohnes spenden?
Interessant war, dass die Ärzte das gar nicht angesprochen haben, sondern wir haben die Ärzte gefragt, wird dieses Thema auf uns zukommen? Und dann hat unser Neurologe gesagt, ich rede mit Ihnen darüber nicht, bevor die zweite Hirntoduntersuchung, die dann 72 Stunden später angesetzt war, bevor die nicht abgelaufen ist. Und mein Mann und ich haben uns da aber dann trotzdem mit dem Thema beschäftigt und haben dann gesagt, okay, wenn das Thema kommt, wie würden wir entscheiden? Und dann haben wir uns gefragt, wie würde Pablo entscheiden? Was würde er wollen? Und mein Mann hat dann gesagt, Miriam, jetzt drehen wir es mal um. Wir sitzen jetzt am Bett von unserem Sohn, der todkrank ist und auf ein Spenderorgan wartet. Und dann sage ich, ja, wie geht's denen Eltern, die da wirklich eine ganz, ganz lange Zeit, ja auch eine sehr lange Leidenszeit haben? Und dann sage ich, Ralf, was glaubst du, was da für Gefühle angehen, wenn da der Piepser angeht, ja, und die das Signal bekommen, wir haben ein Spenderorgan für ihr Kind? Und dann sage ich, das müssen ja unglaubliche Gefühle sein. Und das war dann ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, okay, wir werden Organe spenden, aber nicht alle. Ja.
Wie habt ihr die Auswahl getroffen? Was war euer Gedankengang dahinter?
Da gab es keinen Gedankengang. Das war das Herz, das Bauchgefühl. Ja, die haben tatsächlich entschieden, was wir spenden wollen. Ja.
Jetzt hattest du bereits sehr früh nach Pablos Ableben das Gefühl, dass er mit dir kommunizieren möchte. Kannst du da vielleicht ein paar Worte drüber sagen? Wann hat das angefangen? Wann hast du das erste Mal so eine Inspiration bekommen?
Also das erste Mal, einen Tag später, nachdem wir das Krankenhaus verlassen haben, wir waren ungefähr oder circa 3 Tage mit Pablo im Krankenhaus und hatten so lange Zeit, uns von ihm zu verabschieden. Und wir sind dann nach Hause und da kam eigentlich dann schon der erste Impuls von außen eher, nämlich über meine Nichte, die mir ganz aufgeregt berichtet hat, dass sie Pablo eben heute gesehen hat und wahrgenommen hat und er bei ihr war. Ich habe das dann ausführlicher im Buch beschrieben. Und das hat sich aber sofort stimmig angefühlt, ja. Ich bin da sofort in Resonanz. Und wir haben dann Pablo abgeholt, selbst im Klinikum. Das war alles sehr außergewöhnlich und speziell. Und da war dann auch so das erste Mal, wo ich gedacht habe, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, das hat angefangen, dass meine Technik am Handy nicht funktioniert hat, ja. Dass mir plötzlich Bilder angezeigt worden sind, die dann im Nachgang auch wirklich wichtig waren. Eins davon ist tatsächlich das Cover heute vom Buch. Und also im Grunde genommen war es die Heimholaktion von Pablo, wo ich das erste Mal wirklich gespürt habe, da ist was. Und dann an dem Tag seiner Urnenbestattung. Da hat er uns ein eindeutiges Zeichen geschickt, wo wir dann auch darüber mit kommuniziert haben. Also
Warst du zu der Zeit schon jemand, der das gut annehmen konnte? Warst du schon ein spiritueller Mensch oder war das eher Neuland für dich?
Ich konnte es sofort annehmen, aber ich habe mich davor noch nie mit beschäftigt. Mir kamen dann irgendwann schon mal 2, 3 Erlebnisse aus meiner Kindheit wieder in Erinnerung, wo ich tatsächlich auch einmal im Urlaub eine verstorbene Person nachts im Hotelzimmer hatte und sich das dann auch in der Tat bestätigt hatte, dass genau ein Jahr davor in diesem Zimmer eine ältere Dame verstorben ist, die ich eben nachts im Zimmer bei mir hatte. Und ich hatte das aber damals verdrängt, auch meine Kindheitserinnerungen. Die habe ich irgendwo ganz tief in die Schublade geschoben und Pablo hat die Schublade wieder aufgemacht, ja.
Und es war leicht für dich, Pablos Zeichen zu akzeptieren, sagst du. Jetzt frage ich mich, wie ist dein Mann damit umgegangen? War das für ihn auch gleich so, dass er diese Kommunikationsversuche oder Kommunikation als solche annehmen konnte?
Naja, grundsätzlich ja, aber der Verstand ist ja dann erstmal da, ja, der einem im Wege steht und dann versucht man ja erstmal zu sagen, das kann nicht sein oder sucht irgendwelche Gründe, um das eben zu argumentieren vom Verstand her, ja, irgendwie sich das plausibel zu machen. Aber da waren eben Zeichen dabei, die kann man mit dem Verstand einfach nicht erklären. Ja, das hat nicht funktioniert. Und spätestens da musste dann auch mein Mann sich eingestehen, okay, es ist nicht erklärbar, aber wie das jetzt funktionieren soll, das scheint tatsächlich unser Sohn zu sein, ja.
Kannst du vielleicht für unsere Hörer ein konkretes Beispiel für eure Kommunikation geben? Du hast in deinem Buch eine ganze Aufreihung von sehr schönen, unterschiedlichen Arten der Kommunikation mit Pablo aufgelistet. Aber vielleicht so eine Sache, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder die besonders prägnant für dich oder für euch war.
Also für mich das Beeindruckendste, also da gab es noch viel, viel klarere, aber das war tatsächlich an dem Tag seiner Bestattung, seiner Urnenbeisetzung, als wir morgens im Bett lagen und es war so eine friedliche Ruhe. Das war übrigens auch ganz, ganz spannend. Bei uns in der Wohnung oder im Haus war immer eine total friedliche Atmosphäre. Und wir lagen im Bett und es kam plötzlich ein Klopfgeräusch. Und wir haben uns dann, ich habe dann meinen Mann angefasst und er hat dann gemeint, er hört's auch. Und dieses Klopfgeräusch kam immer wieder und es war nicht unheimlich, aber also ich habe dann irgendwann meinem Mann gesagt, geh du gucken, ich warte hier, was das ist, ja. Und er hat dann geschaut und dann war ein Vogel bei uns am Giebelfenster, der geklopft hat. Also der ist nicht rangeflogen, sondern er hat versucht, die Stellung eben am Fenster zu halten und hat immer wieder mit dem Schnabel rangeklopft. Und dann bin ich aufgestanden, nachdem mein Mann mich gerufen hat und gemeint hat, das musst du dir ansehen. Und dann bin ich hin und ich habe sofort angefangen, mit dem Vogel zu kommunizieren. Also, und ich habe gesagt, Mensch, Pablo, wenn das von dir ein Zeichen ist, dann lass ihn noch mal klopfen. Und der Vogel hat dann immer quasi das gemacht, was ich zu Pablo gesagt habe. Ja, und der Vogel ist dann irgendwann weggeflogen und dann sage ich, Mensch, jetzt brauche ich aber doch noch mal einen Beweis. Meine Eltern kommen gleich zum Frühstück hoch. Wenn wir am Tisch sitzen, würdest du den Vogel dann noch mal vorbeischicken? Und wir saßen am Frühstückstisch eine halbe Stunde später und haben gefrühstückt und wir haben uns unterhalten und dann kam dieser Vogel wieder ans Fenster und hat da wieder rangeklopft, ja, mit dem Schnabel. Und wir wohnen hier schon fast 20 Jahre, da war noch nie ein Vogel am Fenster und auch nicht auf diese Art und Weise und so habe ich dann angefangen eben zu kommunizieren. Und wie gesagt, das ging dann auch ein paar Tage lang und ich beschreibe es dann auch im Buch genauer, bis ich dann irgendwann gesagt habe, wir haben es verstanden, lass den armen Vogel jetzt in Ruhe, der ist schon ganz müde und du musst ihn nicht mehr schicken. Und ab dem Tag kam dann dieser Vogel tatsächlich nicht mehr, aber dann hat sich Pablo andere Zeichen einfallen lassen, ja.
Ja, faszinierend. Da fällt mir ein, es gab ja noch ein weiteres Zeichen, was auch so sehr deutlich war, was jetzt mit der Organspende auch zu tun hatte, spezifisch mit Pablos Herz, was gespendet wurde. Das ist eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat. Magst du die vielleicht auch noch erzählen, Miriam?
Ja, also wir haben von Pablos Organen eben die beiden Nieren, die Leber und das Herz gespendet. Und im Krankenhaus habe ich schon zu Pablo gesagt, Mensch Pablo, dein Herz wird auf jeden Fall ein Mädchen erhalten. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und in Deutschland ist es ja so, dass wir nicht erfahren dürfen, wer die Empfänger sind. Also wir bekommen keine Namen, wir wissen nicht wohin. Kann durchaus ja auch sein, dass die Organe ins Ausland gehen. Und ich habe dann immer mit Pablo kommuniziert und sage, Pablo, mein allergrößter Wunsch wäre zu wissen, wer dein Herz bekommen hat. Und wir haben dann von der Deutschen Organspendestiftung irgendwann ein Schreiben erhalten, dass die Spenden-OPs alle super gut gelaufen sind und dass das Herz ein Mädchen bekommen hat. Und dann habe ich mich schon riesig drüber gefreut, ja, und habe gedacht, ja, hattest du ja recht. Und sagt, Mensch, Pablo, das reicht mir aber nicht aus. Ich will wissen, wer dieses Mädchen ist. Und 4 Monate nach seiner Heimkehr ins Jenseits hat er mir tatsächlich die Info zukommen lassen über einen ganz besonderen Weg. Nämlich meine Freundin hat auf Instagram, kurz nachdem Pablo gegangen ist, einen Brief gepostet, den meine Schwägerin verfasst hat zum Thema Organspende. Und meine Freundin ist nach 4 Monaten daraufhin angeschrieben worden und hat von einer Bekannten, die gemeint hat, ach Gott, ich habe das jetzt erst gelesen, das ist ja tragisch. Ich möchte dir mal gern berichten von Empfängerfamilien, nämlich von Kindern, die ein Herz bekommen, wie es denen so ergeht. Ja, und es war immer das, was wir gedacht haben, Mensch, wie geht's denen, ja, wenn die Kinder so leiden? Und die hat dann eben berichtet von den, ja, dass von ihrer Freundin, die Tochter, ein Herz erhalten hat und ja, dass es eben ein einjähriger Leidensprozess war. Und meine Freundin war sofort auf 7:30 und hat gefragt, wann war diese Spenden-OP? Und die war dann im Mai. Und dann war meine Freundin ganz enttäuscht und sagt, das ist aber schade, das wäre ja aber auch wirklich ein Zufall gewesen. Weil Pablo war im April und hat das Datum genannt. Und dann hat die Dame gesagt, ja, aber Moment mal, meine Freundin hat sich dort angefreundet mit anderen Familien. Und da ist ein Mädchen und die hat genau an diesem Tag ihr Herz bekommen. Und wir haben dann die Uhrzeiten verglichen, wann dieses Mädchen eben in den OP gegangen ist und vorbereitet worden ist auf das Herz. Und wir haben das Alter verglichen und ich habe dann auch die Entfernungen gegoogelt, kann das sein, ja, weil das Herz muss innerhalb 5 Stunden beim Empfänger drin sein und schlagen, damit das funktioniert, die OP. Und es hat alles so schön zusammengepasst, ja. Und wenn man eben weiß, dass es so gut wie gar keine Kinderorgane gibt, ja, die gespendet werden, ja, war sofort klar, das ist dieses Mädchen, ja. Und wir hatten damals in dem Brief eben gesagt bekommen, das Mädchen hat ein Kunstherz gehabt. Das war das Einzige, was wir wussten. Und auch dieses Mädchen, wo eben zum gleichen Zeitpunkt im OP lag als Pablo, hatte ein Kunstherz. Und meine Schwägerin hat dann 2 Monate danach zu Hause in einer Kiste gesucht nach einem Geschenk und hat dann einen Schlüsselanhänger gefunden in dieser Kiste, was meine Nichte mal geschenkt bekommen hat. Und der Schlüsselanhänger ist eine Herz, also ist eine Herzform. Und da steht genau der gleiche Name drin, wo eben dieses Mädchen hat, welches Pablos Herz bekommen hat, ja. Und aus Schutz jetzt werde ich den Namen nicht nennen, weil die Familie weiß es noch nicht. Also man hat die Familie da daraufhin noch nicht kontaktiert. Ich denke, wenn das so sein soll, dann wird diese Familie das erfahren über Pablo. Und das war das eine. Und das andere, einmal im Jahr fragen wir danach, wie es den Empfängern eben geht. Das ist über die Deutsche Organspendestiftung. Und ein Jahr, nachdem Pablo eben gegangen ist, haben wir wieder angefragt, wie geht's den Kindern? Und ich habe mich mit Pablo hingesetzt und habe meditiert. Und dann kam Pablo mit einem Mädchen an der Hand. Dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch Pablo, wen hast du mir denn heute mitgebracht? Und dann hat er gesagt, Mama, das ist das Mädchen mit meiner Leber. Und dann sage ich, okay, ist das Mädchen verstorben in der Zwischenzeit? Dann sagt er, ja, leider. Sie hat es nicht geschafft, aber das lag nicht an der Leber, weil die Transplantation, die verlief gut. Und ich glaube, circa eine Woche später hat uns dann unser Organspendebetreuer angerufen. Bis dahin hatte er dann alle Informationen zusammen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bevor du sprichst, spreche erst mal ich. Und dann habe ich gesagt, also dem Mädchen mit dem Herz geht es super. Auch den Kindern mit den Nieren geht es super, aber das Mädchen mit der Leber, die ist verstorben, die ist bei Pablo. Und dann war erstmal Funkstille am Telefon. Dann sagt er zu mir, woher weißt du das schon wieder? Und dann habe ich gesagt, ja, von Pablo. Ja, er hat mir gesagt, dass das Mädchen mit der Leber bei ihm ist und unser Organspendebetreuer hat es dann bestätigt. Er hat gesagt, das stimmt, das ist korrekt, hat mir dann auch erklärt, warum. Das Thema Herz hat er mir nie bestätigt, das möchte ich hier nochmal sagen. Also er hat da keine Auskunft dazu gegeben, ob meine Information richtig ist oder nicht, weil das eben in Deutschland nicht erlaubt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Information stimmt.
Ja, eine wunderschöne Geschichte. Und ich denke, wenn sich eure Wege kreuzen sollen, die der Familie und des betroffenen Mädchens und eure Wege, dann wird die geistige Welt sicher ihres dazu tun, um das zu ermöglichen. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass ihr das alles für euch so gut annehmen und verarbeiten könnt. Was mich jetzt noch interessiert, ist, für die meisten Menschen, gerade in der akuten Trauer, aber auch manchmal noch jahrelang, tut sich ja erstmal ein großes schwarzes Loch auf. Und da ist Verzweiflung, da ist Negierung, da ist Wut. Hast du eigentlich auch diese ganz klassischen Schritte der Trauer, die man so kennt, durchlaufen? Oder war das bei dir anders?
Also ich habe mich dann auch mit dem Thema Trauerschritte beschäftigt und ich habe festgestellt, ich hatte sie nicht. Ich hatte diese Wut nicht, ich hatte den Zorn nicht, auch meinen Mann nicht oder nicht so ausgeprägt. Und ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, ist mit mir eigentlich alles in Ordnung? Ja, natürlich habe ich getrauert und ich hatte auch diesen Herzschmerz, wenn man sein Kind verliert. Aber ich bin in kein Loch gefallen und habe das dann auch irgendwann hinterfragt oder mich hinterfragt, ja, und denke, das kann doch nicht sein. Wieso geht's dir so gut, in Anführungszeichen? Irgendwas stimmt da nicht. Und dann war aber recht schnell klar, ja, ich bin so eng oder Pablo ist so eng an mir dran oder wir sind so verbunden. Er hat mich gar nicht in dieses Loch fallen lassen, ja. Und er kam dann auch recht schnell zu mir in einem Traum und hat zu mir gesprochen und hat gesagt, Mama, du bist so toll und so gut. Tu mir einen Gefallen, geh du deinen ganz eigenen Trauerweg. Mach es anders wie alle anderen. Dann habe ich ihn gefragt, ja Pablo, was soll ich anders machen? Und dann hat er mich mit der Frage aber alleine gelassen. Also er hat mir keine Antwort drauf gegeben und ich hatte dann immer nur das Gefühl bekommen, ich werde dich leiden, ich werde dich führen und vertrau mir und lass dich da drauf ein. Und das habe ich getan, ja.
Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, es gibt sicherlich bestimmte Erwartungen an eine trauernde Mutter, wie die zu sein hat und das ist ja bei dir jetzt nicht der Fall gewesen. War das schwierig oder wurde das gut angenommen?
Also meine engsten Familienangehörigen, die waren natürlich sehr glücklich darüber, dass dass wir jetzt nicht in ein Loch gefallen sind, ja, dass sie es eigentlich recht einfach mit uns hatten. Aber für Außenstehende war das natürlich nicht normal. Das hat nicht der Normalität entsprochen, wie wir aufgetreten sind, mein Mann und ich. Wir sind sofort raus. Wir haben den Kontakt gesucht. Wir sind auf unseren Freundeskreis zugegangen. Wir sind auf die Nachbarschaft zugegangen, haben dort geklingelt und haben gesagt, hier sind wir, weil der Erstkontakt, das haben wir recht schnell gemerkt, den scheuen ganz viele, weil sie eben nicht wissen, wie man mit jemandem umgeht, der jetzt sein Kind verliert. Da waren die schon mal perplex, ja, wie kann man vor der Tür stehen und klingeln und sagen, wir sind hier, wir leben noch, es ist alles gut, ihr könnt normal mit uns umgehen. Einige haben natürlich die Straßenseite gewechselt, wenn sie uns gesehen haben. Wir sind auch sofort raus, wir haben einen Hund und sind mit ihm gleich schon am ersten Tag dann eigentlich auch unter die Menschen. Und da waren die Leute schon irritiert, als sie uns plötzlich gesehen haben. Und wie gesagt, der ein oder andere hat die Straßenseite gewechselt, der nächste hat auf die Seite geguckt. Wir haben auch Freunde verloren im Freundeskreis. Das ist so, die da nicht mit klargekommen sind. Und wir haben aber ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen dazu gewonnen. Heute noch. Also es ist Wahnsinn, welche Leute uns die geistige Welt plötzlich in unser Leben schickt.
Ja, du hast ja einen sehr anderen Weg eingeschlagen, eigentlich schon direkt in den ersten Monaten. Wann hast du begonnen, Pablos Geschichte aufzuschreiben?
Ja, also ich hatte das ja Pablo im Krankenhaus versprochen und ich habe dann das verdrängt. Ich habe das schön auf die Seite geschoben und habe gedacht, um Himmels Willen, was hast du denn da versprochen? Du kannst doch gar nicht schreiben, ne? Du warst im Deutschen nie gut, jetzt willst du plötzlich schreiben. Und 7 Monate, nachdem Pablo gegangen ist, hatte ich dann den ersten Arschtritt von ihm bekommen aus der geistigen Welt, der mich dann dran erinnert hat, Mama, du wolltest eigentlich schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja, habe das dann wieder zur Seite geschoben. Und dann kam, glaube ich, 2 Monate später der zweite Tritt in den Hintern, ja. Und dann habe ich gedacht, okay. Und ein Jahr, nachdem er dann gegangen ist, kam ja die Corona-Zeit und die Lockdown-Phase. Und ich war dann auch viel zu Hause und habe mir dann meinen Laptop von jetzt auf nachher abends geschnappt, mich hingesetzt. Dann habe ich angefangen zu schreiben und innerhalb 6 Wochen war dieses Buch fertig. So immer abends habe ich mich zurückgezogen, ohne Konzept, ohne Plan, was ich überhaupt schreiben möchte, stand der Text, wie gesagt, innerhalb 6 Wochen. Ja.
Wie bist du dann weiter mit dem Manuskript verfahren? Das ist vielleicht auch eine Sache, die den einen oder anderen interessiert. Jetzt liegt da ein fertiges Buch auf dem Schreibtisch sozusagen und will verlegt werden. Und das ist ja heutzutage auch gar nicht so einfach. Hat der Pablo da auch seine Finger im Spiel gehabt?
Ja, ich habe das dann für meine Familie drucken lassen zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Und das waren dann 30 Bücher bei uns in der Druckerei. Das war nicht Korrektur gelesen und es war mir aber auch egal. Und immer wieder, wenn ich den Text gelesen hatte, habe ich immer gedacht, Miriam, das hast du doch gar nicht geschrieben. Also wir kamen diese Zeilen teilweise selbst fremd vor, ja. Also ich konnte mich da auch nicht mehr dran erinnern. Und da hatte ich auch wieder Pablo, ja, der so, ja klar, ich habe dir doch gesagt, ja, ich helfe dir. Und ja, dann habe ich das Buch gedruckt und hatte dann gedacht, jetzt habe ich meine Ruhe vor ihm, ja, es ist erledigt, es wurde gedruckt, es ist verteilt worden und verschenkt worden, alles gut. So, dann kam aber Pablo wieder in meinen Zirkelgruppen oder in meiner Mediumausbildung und hat dann gemeint, Mama, meine Geschichte ist groß, sie muss veröffentlicht werden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe sie doch 30 Mal gedruckt. Dann hat er gemeint, 30 Mal ist aber nicht groß. Die Geschichte muss raus in die Welt, weil die kann so viel Heilung bringen. Und ja, dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie finde ich jetzt einen Verlag? Wie kann ich das Buch veröffentlichen? Und Das hat mich alles überfordert, da bin ich ehrlich. Und dann habe ich gesagt, Pablo, hör zu, ich habe keine Lust, da 20 Verlage oder noch mehr anzuschreiben mit Exposés und Lebenslauf und keine Ahnung, was die da alles wollen. Das ist mir zu stressig, ich mache das nicht. Und dann habe ich ihn über ich kommuniziere mit Pablo mit einer bestimmten Schreibplanschette. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, Pablo, wenn du willst, dass das Buch veröffentlicht wird, dann nenn mir bitte den Verlag, an den ich dein Manuskript schicken soll. Und dann hat er mir geantwortet mit Nein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass mir bitte meine Ruhe, dann wird das Buch nicht veröffentlicht. Und 2 Wochen später, lieber Oliver, hatten wir dann unser Termin für meinen Astralreise-Workshop. Und du hast ja dann gesagt, Mensch, ich kenne da die Annika, ich muss euch da unbedingt in den Kontakt bringen. Und 10 Minuten später, nachdem wir Kontakt hatten, hat sich tatsächlich die liebe Annika schon bei mir gemeldet. Und einen Tag später hatten wir gezoomt. Und ich sprach mit Annika und ständig hatte ich Pablo im Ohr, der mir gesagt hat, Mama, frag sie nach dem Verlag. Auch die Annika hat ein Buch geschrieben über ihre Tochter. Das wird der Verlag sein. Und dann habe ich die Annika darauf angesprochen und habe dann zu Pablo gesagt, okay, du hast eine Chance. Ich schicke jetzt an diesen Verlag dein Manuskript. Das ist die einzige Mail, die ich verschicke. Und habe die dann rausgeschickt und 2 Wochen später habe ich mit Pablo wieder geschrieben mit unserem Kommunikationsmittel. Und dann habe ich ihn gefragt, Pablo, wann meldet sich der Verlag bei mir? Meldet sich der Verlag bei mir? Dann hat er geschrieben, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wann und in wie vielen Tagen? Und dann hat er geschrieben, in 0 Tagen. Dann denke ich, okay, also 0 bedeutet entweder heute oder das hat sich erledigt, ich bekomme eine Absage. Ja. Und dann habe ich mein Handy geholt, habe meine E-Mails gecheckt. Und da war tatsächlich eine E-Mail vom Verlag, dass sie das Buch gerne veröffentlichen würden. So hat da Pablo mitgesprochen und es war dieses Jahr im Februar und hat dann zeitgleich gesagt, aber er möchte, dass es an seinem Geburtstag veröffentlicht wird, am 24. April. Dann hat der Verlag mal kurz tief Luft geholt und ist aber sehr sportlich. Ja, und Pablo hat es geschafft. Das Buch wurde veröffentlicht am 24. April. Es wurde tatsächlich genau so, wie das Manuskript war, gedruckt. Es gab keine Korrekturveränderungen, keine Streichungen. Er hat den Titel bestimmt, er hat das Cover bestimmt, er hat den Verlag bestimmt, das Veröffentlichungsdatum. Eigentlich alles. Und jedes Mal erklärt er mir auch, es ist sein Buch und nicht meins.
Ja, aber zumindest darf man sagen, Co-Autoren, denke ich. Dieses Buch ist ja dann auch sehr schnell in der ersten Auflage vergriffen worden und es kam dann sofort eine zweite Auflage raus, was mich jetzt auch wirklich nicht überrascht, weil es doch so ein wichtiges Buch ist und ich denke, es wird auch seine großen Kreise ziehen. Es wird genau die Menschen ansprechen oder es werden genau die Menschen finden, die dieses Buch auch lesen sollen. Denn es ist ein ganz wunderbares Buch, was nicht nur unterhält auf eine sehr besondere Art und Weise, sondern auch eine sehr heilende Wirkung hat.
Ja, es ist jetzt schon die dritte Auflage. Und wie du sagst, ich frage auch immer, Pablo, muss ich irgendwas tun? Und er sagt immer, du musst gar nichts tun. Wie du sagst, Oliver, das Buch wird seinen Weg finden und die Leute erreichen, für die es Heilung bringt, ja.
Ja, und da kann ich auch sehr gut dran anknüpfen. Mir ging es ähnlich. Ich bin da auch sehr in mich gegangen, als ich mein Buch veröffentlicht habe im Oktober 2000. Ich wollte mich auch nicht unbedingt mit Verlagen dann beschäftigen und Exposé schreiben und habe den Weg des Eigenverlags gewählt und das hat sich auch als richtig hinterher herausgestellt und mir war sehr schnell bewusst, die geistige Welt wird schon dafür sorgen, dass es genau die Menschen finden, die es brauchen oder die es lesen sollen und genauso hat es sich dann auch gestaltet. Ja, liebe Miriam, dein Leben hat sich ja in den letzten 3 Jahren ganz extrem verändert. Du hast eben das Stichwort mediale Ausbildung genannt. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, ne? Nicht jede Mutter, die ihr Kind verliert, lässt sich zu einem Medium ausbilden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist wirklich so eine Ausnahme. Was hat dich dazu bewegt? Was sind deine Gedanken dahinter gewesen? Und was hast du da vielleicht auch später mit vor?
Also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Auch da habe ich mich leiten lassen. Ich habe den einen oder anderen Workshop besucht, weil ich einfach mehr wissen wollte. Also mit Pablos Heimkehr, sage ich immer, in die geistige Welt, kamen bei mir eben so ein paar Fragen, nämlich wer bin ich überhaupt? Ja. Was ist die Seele? Woher kommen wir? Bei der Geburt, da ist ja die Seele oder das Bewusstsein ja schon irgendwie da. Und wohin gehen wir, wenn wir zurückkehren? Und das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich angefangen, viele Bücher zu lesen und bin dann auch auf den ersten Workshop zum Thema Sensitivität und Medialität und habe da gemerkt, Mensch, Miriam, du kannst ja wirklich mit Verstorbenen kommunizieren. Also das war ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde, als ich der erste Verstorbene eben in meinem Energiefeld war und ich da meinem Gegenüber Details über seinen Verstorbenen durchgeben konnte. Also ich glaube, ich war mehr geflasht als jetzt mein Gegenüber, weil ich gedacht habe, das funktioniert ja wirklich, ja. Und die Verstorbene dann auch zu spüren und zu sehen, also ich sehe sie vom inneren Auge dann auch. Das hat mich dann beeindruckt. Und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben, okay, was gibt's da noch? Wie kann ich da weitermachen? Und bin dann eben zu dieser Ausbildung gekommen. Was ich damit tun möchte, das weiß ich nicht, wie ich das mal für mich nutzen möchte. Pablo meint immer, dass ich zum Heilen da bin und speziell auch für verwaiste Eltern. Mir macht es unglaublich Spaß, in den Jenseitskontakten zu sein und mitzuerleben, wie da Heilung fließen darf. Das scheint mir auch gut zu liegen. Und ich lasse mich jetzt da einfach führen. Ich habe jetzt im November meine Prüfung zum medialen und sensitiven Berater. Und dann darf ich auch Jenseitskontakte geben auf Spendenbasis. Und ich werde jetzt meine Homepage erstellen. Da hat auch Pablo gesagt, Mama, es wird Zeit. Du darfst dich jetzt mal ein bisschen zeigen. Und ich, wie gesagt, Oliver, ich habe keine Pläne. Ich habe keine Ziele. Ich habe gelernt durch Pablos Heimkehr, dass die Pläne, die man hat, von jetzt auf nachher über den Haufen geschmissen werden können.
Ja.
Und ich vertraue einfach dem Leben.
Wie integrierst du das für dich? Du bist ja auch eine Person, die mit beiden Beinen im Leben steht. Du hast auch einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, regulären Job, der dich fordert und der ganz anderer Natur ist. Wie schlägst du da die Brücke?
Ich habe durch Pablo Teilzeit gearbeitet, 26 Stunden die Woche. Und als Pablo dann zurückgegangen ist, habe ich mich tatsächlich gefragt, Mira, kannst du deinen Job noch ausüben? Ich arbeite mit Jugendlichen zusammen. Also ich bin hauptberuflich Ausbilderin und betreue immer so ungefähr 50 junge Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, kannst du das überhaupt noch? Ja, kannst du mitfühlend sein, wenn die in ihren Themen stecken, wie vielleicht der erste Liebeskummer oder der Wellensittich ist verstorben, ja? Und ich bin dann 7 Wochen zu Hause geblieben, als Pablo gegangen ist und habe mich immer wieder tatsächlich gefragt, kannst du das, willst du das noch? Und Pablo hat gemeint, ja Mama, du musst sogar, weil genau dich brauchen diese jungen Leute. Und auch da habe ich dann eben vertraut, ich bin zurück und habe so eine unglaubliche Resonanz bekommen von den jungen Menschen, die da offen waren, mich angesprochen haben, wie ich damit umgehe, welche Erlebnisse ich habe. Und es ist so, dass ich tatsächlich in meiner Arbeit auch über den Tod sprechen darf und kann und mich die jungen Menschen dazu auch ansprechen. Ich bin weiterhin auf meiner Teilzeit geblieben. Also ich arbeite weiterhin 26 Stunden, 3 Tage die Woche, damit ich noch genügend Zeit für mich habe, Also das hat sich verändert, seitdem Pablo gegangen ist. Ich brauche sehr viel Rückzug. Mein System ist, umso mehr ich auch in der geistigen Welt unterwegs bin, umso mehr Rückzug brauche ich auch für mein System, das dann immer recht schnell überfordert ist. Und da das da alles so schnell ging, hat mein Körper tatsächlich am Anfang auch wirklich Probleme gehabt. Der kam dieser Entwicklung nicht so schnell hinterher. Und auch da musste ich irgendwann Pablo mal einbremsen, weil ich gesagt habe, Pablo, ich weiß, was du willst, aber mein Körper kommt dem Tempo nicht mit. Ja, ich habe schließlich noch einen Körper hier. Und deshalb, wie gesagt, ich brauche ganz viel Zeit in der Natur. Ich gehe viel raus, erde mich viel, ich meditiere viel und sammle so auch wieder Energie, wenn ich dann in die Arbeit gehe oder eben dann auch in meiner medialen Ausbildung bin.
Damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, die ich hier noch auf meiner Liste stehen habe. Überfordert dich das eigentlich manchmal?
Ja, also viele sehen mich dann natürlich immer in der Arbeit oder wenn ich irgendwo auftrete, also ja im Außen bin, toll, wie die strahlt und wie die dasteht, ja. Also da sind die meisten auch immer perplex und geflasht und ich sag dann immer, da steckt aber unglaublich viel Arbeit dahinter, ja. Das sieht man ja gar nicht, ja. Wenn ich dann halt bin und leuchte da in meinem Außen, da steckt so viel Selbstreflexion dahinter und ich habe natürlich auch Menschen an meiner Seite, also zum einen auch meine Familie, wo ich unglaublich dankbar dafür bin, die mir den Rücken frei halten, die mich da auch tragen. Ich bin ganz oft bei meinem Sakraltherapeuten, der mich alle 2 Wochen wirklich behandelt seit 3 Jahren und guckt, dass mein Körper da mitkommt, ja, und versucht wieder einen Energieausgleich herzustellen. Zeitgleich gehe ich ein bisschen ins Fitnessstudio, um da eben auch meinem Körper wieder Erdung zu schenken und die Natur, ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Wald.
Ja, liebe Miriam, ich bin gespannt, wo deine Reise noch hingeht, wo eure gemeinsame Reise noch hingeht, deine, Pablos, und die von deinem Mann. Ich bin sicher, da kommt noch Großes auf euch zu und auch vielleicht auch auf uns damit. Ich möchte an dieser Stelle nochmal das Buch erwähnen, weil es so ein wirklich schönes und wichtiges Buch ist. Und eine Sache, die ich noch nicht erzählt habe, die hier an dieser Stelle vielleicht noch ganz gut passt, als ich das Buch gelesen habe, gab es immer wieder Momente, wo ich es niederlegen musste. Normalerweise bin ich jemand, der so ein Buch sehr schnell liest, besonders wenn es so interessant und spannend ist wie deins. Aber hier gab es tatsächlich Momente, wo ich innehalten musste, wo ich gedacht habe, bin ich jetzt bereit für den nächsten Teil? Bin ich jetzt bereit, umzublättern? Und ich habe es dann tatsächlich auch niedergelegt und habe mal einen Tag verstreichen lassen und habe reflektiert und möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken für dieses Buch. Ich bin niemand, der so einen Verlust erlitten hat, wie du und dein Mann das haben. Und ich habe auch keine Kinder und trotzdem hat mir dein Buch sehr, sehr viel bedeutet und sehr, sehr viel gegeben. Und ich denke, deshalb ist es für jeden interessant und für jeden auch wichtig. Liebe Miriam, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir heute zu sprechen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute.
Danke dir, lieber Oliver.